Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir echt 5 coole Songs mit am Start. Ich pack dir immer vor dem Podcast in so eine Playlist und höre die dann auf Repeat. Und ich muss sagen, diese Woche war es echt eine schöne Playlist. Einfach tolle Songs. Starten tun wir mit Metrix. Der gibt einem richtige Flashbacks mit seinem neuesten Track Flügeltüren. Danach kommt der nächste Song von UFO361, der von einem japanischen Designer inspiriert wurde, und zwar Issey Miyake. Takt 32 und Chrome kommen danach mit ihrem neuen Track Wolkendecke. Dann Baby Benz mit ihrem Track Schmetterling. Sie haben wir zum ersten Mal am Start und es gibt einiges zu erzählen. Und zu guter Letzt der Song, der wirklich für einige virale Tanzvideos gesorgt hat, und zwar Volo zusammen mit Capo und AK außer Kontrolle. Wir bleiben wach.
Ja, und es ist auch wieder ordentlich viel Brisanz mit dabei, denn Sinanji hat sein Twitch-Comeback gegeben und geht da richtig in die Gegenoffensive. Er teilt aus gegen MC Bogi, Belash und viele andere, die sich zu diesen Pedo-Vorwürfen geäußert haben. Außerdem sprechen wir über Bushido und Flair, denn letzte Woche gab es Gerüchte, dass Bushido einen Haftbefehl gegen Flair erwirken konnte. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute in der Folge, deshalb unbedingt dranbleiben und wir uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, wir sind ja jetzt mittlerweile seit über 3 Jahren mit dem Podcast am Start. Und ich glaube, so ein Ort zur Aufnahme wie dieses Mal hatte ich echt noch nie. Also wir haben ja wirklich schon aus allen möglichen Urlaubsorten aufgenommen. Aber diesmal sitze ich hier in einem VW-Bus drin. Hier die Vorhänge habe ich so ein bisschen zugezogen, damit nicht jeder reingucken kann. Aber wenn die offen wären, dann würde ich hier direkt auf die Mont Blanc-Gruppe schauen. Ich bin hier selbst auf 1500 Meter Höhe und habe die ganze Zeit gebetet, weil irgendwie gewittert's hier so die ganze Zeit ein bisschen. Also jeden Tag so ein bisschen. Und ich habe echt gebetet, dass es jetzt, wenn wir aufnehmen, nicht regnet oder nicht anfängt zu regnen, weil das dann halt ultra, ultra laut ist. Andererseits ist ja so ein Regengeräusch auch immer schön, so zur Beruhigung so im Hintergrund. Vielleicht würde es klar gehen, wenn es Nieselregen ist, aber ich hoffe einfach, dass jetzt alles glatt geht.
Ja, echt krass. Ich meine, ich bin auch wirklich sehr stolz darauf, dass wir eigentlich noch nie eine Folge geskippt haben. Und ich meine, heute gibt's echt viel, worüber wir reden müssen. Jetzt hat aber wahrscheinlich der ein oder andere aufmerksame Hörer letzte Woche darauf geachtet, dass wir gesagt haben, am Donnerstag kommt ein Interview. Und bei Interviews, da ist es immer so, man muss sehr viele Sachen nochmal abklären lassen, nochmal reinhören, man muss die Postings vorbereiten und. Und jetzt hat das sich alles um eine Woche verschoben. Das heißt, diesen Donnerstag kommt dann wirklich das Interview, und zwar mit Jan Rode. Jan Rode ist der Manager von T-Lo, macht Sachen mit Sierra Kid, der jetzt mittlerweile Pain heißt, Edo Saya oder auch Lil Lano, der ja zum Beispiel selber schon bei uns im Podcast war. Und Jan Rode hat einfach eine mega spannende Geschichte. Er hat damals angefangen in den Anfangszeiten von YouTube Deutschland so als Manager und ist dann so nach und nach zum Deutschrap gekommen, hat auch währenddessen super viel krasses Zeug gemacht. Zum Beispiel gab es da so eine Debatte, dass er irgendwie anscheinend Modern Talking, also die Band von Dieter Bohlen, auseinandergebracht hat. Und über all das reden wir im Interview. Und natürlich geht's auch um T-Lo, über die ganzen Kontroversen mit T-Lo, mit den Auftritten jetzt, den Drogenskandalen und so weiter. Alles, was man eben wissen will. Ein sehr, sehr spannendes Interview. Und diese Woche am Donnerstag kommt es raus. Jetzt würde ich aber sagen, da wir so viele starke Songs und Themen dabei haben, lass gleich reinstarten mit einem Chart-Update der letzten Woche.
Yes, genau. Und das fällt diese Woche wirklich kurz aus in den Single-Charts. Den höchsten Deutschrap-Neueinstieg hat Shindy hingelegt mit Amar auf Platz 31. Und da ist natürlich spannend mit dem Background Beef Shindy vs. Farid Bang. Wie ist eigentlich Farid mit seinem Intro zum neuen Album gechartet? Und er ist eben auf Platz 65 gegangen. Also Shindy hat so dieses Chart-Battle für sich gewonnen. Und im Streaming-Vergleich sieht es so aus, dass Shindy 1,61 Millionen Streams in einer Woche holen konnte und Farid Bang eben 1,15 Millionen Streams. Man könnte jetzt auch irgendwie so mutmaßen, vielleicht wollte Shindy auch einfach zeigen, ey, ich kann einfach einen Song droppen ohne Video, der eher mittelmäßig ist, weil wir auch letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie finden wir den Song, und holt trotzdem mehr Streams als Farid Bang und charte besser. Wer weiß. Aber jetzt zu den Songs von dieser Woche und wir fangen an mit Metrix, Flügeltüren. Let's go.
Chemie, ich will den Sommer heiß wie Feuer und im Schwimmbad wieder Streit. Will den Schnee wieder wie früher, will den Winter wieder weiß. Ich will die Alpen auf CD, ich will den alten BMW und eine Freundschaft, die so lang hält wie mein 3310. Ich will so aussehen wie im Spiegel und will nichts, was meine Fresse pimpt. Will Fotos ohne Film. Jeder will, dass alle wieder hässlich sind. Die Alten sagen immer, Junge, früher war viel besser. Mittlerweile hab ich selber das Gefühl, die könnten recht haben. Reiß die Flügeltüren auf und heiz mit Überschall nach gestern. Ich vergess nicht, doch vermiss das Leben, als es wirklich echt war.
Yes, Metrix mit seinem neuen Track Flügeltüren. Und ich find's echt krass, was der Song einem für wilde Flashbacks gibt. Vor allem, wenn man eben schon vor, weiß ich nicht, 6, 7 oder noch mehr Jahren angefangen hat, Metrix zu hören. Weil das war so der Moment, als ich so gehookt wurde. Ich hatte damals den Track Schwarzer BMW gehört und bin dann dadurch so eingetaucht. Und ich fand's irgendwie so krass, weil sowas in der Art hatte ich davor noch nie gehört. Also so Deutschrap, gute Rhymes auf so sehr eigenständigen Beats, so ein bisschen so motivierend, aber irgendwie auch cool oder manchmal einfach so Mucke, die man gerne beim Autofahren hört. Und dann hat sich Metrix ja auch musikalisch das ein oder andere Mal so ein bisschen gewandelt. Es gab dann ja diese Gerüchte, dass er irgendwie zu Bushido geht, was dann aber doch nicht passiert ist. Dann kam so diese Phase mit Weihrauch, also auch ein Track, der richtig durch die Decke gegangen ist, anderer Vibe. Und jetzt haut er auf einmal diesen Song raus. Und ich bin so, alter, krass, wie macht er das, dass er jetzt wieder sich wie damals anhört, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass es irgendwie langweilig ist, sondern irgendwie voll passend, cooler Beat gewählt und auch das Thema dann irgendwie passend zu dem Beat selber, weil er darüber spricht, dass ja früher alles besser war und so, und dieser Vibe halt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen so dieses Gefühl, so, ah, es ist so ein Boomer-Track, und er hat auch so ein paar Boomer-Lines, so for real, mit so irgendwie dieses will Autos mit Benzin und nicht mit Spielzeugbatterien und also oft solche Sachen drin, aber ich muss sagen, je öfter ich den Track gehört habe, hat er mich dann doch gecatcht und genau auf die Weise, wie Metrix das, glaube ich, beabsichtigt hatte. Und zwar, dass ich so Flashbacks bekommen habe an damals, an so Kindheit, keine Ahnung, so also Lines irgendwie im Schwimmbad, immer Stress und so, kann man auf jeden Fall zu relaten. Und ja, echt nicer Song.
Ja, denke ich auch. Vor allem, er hat ja wirklich da so in dieses Lied so Lines reingepackt, da eigentlich jeder, so glaube auch in unserem Alter gerade, kann das so voll fühlen, und da hat man irgendwie mindestens 5 Lines, die einen irgendwie ansprechen. Vielleicht nicht jede Line, aber da sind so viele dabei, die einfach so Erinnerungen wecken, oder dass man dann dadurch anfängt drüber nachzudenken, was man eigentlich selbst so an früher vermisst. So, weil so bei mir ist auch so eine Sache, er hat da auch ein paar Lines in die Richtung, glaube ich, aber so eine Sache, die ich so voll vermisse oder wo ich so voll gern auch zurückdenke, ist so, wenn man früher, also gar nicht so lange her eigentlich, so vielleicht vor 7 Jahren, 8 Jahren mit Freunden in Urlaub gefahren ist, dann war immer so, ey, man hatte da nicht so eine EU-Flat oder so, wo man so die ganze Zeit im Internet rumhängen konnte, sondern es war so, ey, wenn man irgendwie im Hostel war, dann hatte man da WLAN oder im Airbnb oder so, aber wenn man dann unterwegs war, hatte man einfach kein Internet und war so voll auf sich gestellt, aber das war auch irgendwie voll das nice Feeling, weil dann warst du so unterwegs, hast irgendwie ein bisschen was getrunken und man hat so miteinander geredet und alles, und es war nicht so irgendwie, ah, jetzt kriegt jemand gerade irgendwie eine Nachricht, man hängt kurz am Handy oder jemand checkt Instagram oder so. Und wenn man dann kurz so den ganzen Tag unterwegs war, ist man so heimgegangen ins Hostel, Airbnb, jeder hat dann so eine Stunde halt im WLAN gechillt und so alles abgecheckt, so mit Freunden irgendwie ein bisschen geschrieben, und dann ist man aber auch wieder rausgegangen und dann war wieder so gleicher Film und man hat sich einfach so voll auf das so ja echte Leben fokussiert. Und das ist ja auch wirklich so. Früher, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren war halt so Internet, oder vor 10, 15 Jahren schon, war Internet einfach so eine Auszeit vom realen Leben, und jetzt ist eigentlich umgekehrt. Wenn du mal so dein Handy wegpackst oder auf Flugmodus machst und einfach mal so in der Natur bist oder wo auch immer, dann ist das so, du nimmst gerade mal eine Auszeit, also das echte Leben ist eine Auszeit vom ganzen Internet, und du kriegst jede E-Mail direkt auf dein Handy und alles drum und dran.
Ja, man fühle ich auf jeden Fall, und ich habe mich auch gefragt, wie das ist, so, wenn man jetzt in dem Alter ist, an das wir uns gerade zurückerinnern, ja, und jetzt ist zum Beispiel die Normalität zu sagen, ey, wir verabreden uns über WhatsApp, und dann trifft man sich und nimmt ein paar TikTok-Videos auf oder so, um halt so voll die Boomer-Vorstellung von der aktuellen Jugend zu haben. Aber ob das dann irgendwie in so 10, 20 Jahren so ist, dass sich diese Leute zurückerinnern und so sagen so, ah, damals war so nice mit so ein paar TikTok-Tänzen und heutzutage alle haben nur noch so AI-Freunde oder sowas, und dann kommt wieder so ein Track raus. Ja. Ich muss sagen, der hat mich auf jeden Fall gut gecatcht. Er hat auch eine Line dabei. Da rappt er, will eine Freundschaft, die so lange hält wie mein 23 3310, also dieses unkaputtbare Nokia-Handy. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass irgendwie so, keine Ahnung, TikTok oder Insta mir so zuhört, was ich mache. Auf jeden Fall habe ich so kurz danach dann so TikTok-Videos so reingespielt bekommen von so einem Typ, der nichts anderes macht, als so Vintage-Handys oder so alte Handys aus der Zeit so zu reviewen. Und der macht den dann immer so an und spielt ein bisschen mit rum. Und dann hörst du diesen alten Nokia-Sound oder diese LG-Chocolate-Handy, was so Touch-Tasten hatte, so zum Hochschieben, oder so Sony Ericsson Walkman. Und ich sehe so, Junge, das war damals so der krasse Scheiß, als so jedes Handy einfach so komplett anders aussah. Eins war so quer, eins war hochkant, eins zum Klappen, Mann. Eins zum Schieben. Ja, also, ey, also das war, was ich am Anfang gemeint habe. Weißt du, erster Gedanke war so, bisschen Boomer. Und zweiter Gedanke war so, ja, okay, löst gerade so tausende Erinnerungen aus.
Ey, ich finde das Lied echt richtig, richtig nice. Genau aus dem Grund. Es erinnert mich auch an dieses eine BHZ-Lied, was wir so vor ein paar Monaten dabei hatten. Von Longus Mongus war das, glaube ich, was auch so ein paar Lines hatte, wo wir so direkte Flashbacks bekommen haben und so. Und Matrix spricht ja eben auch so an, so, weil, ja, er weiß, dass alle den Matrix von früher wollen. Und ich glaube auch, also dieses Lied dient ja jetzt zur Promo von so einer Ultraviolett Geburtstagsversion. Die kommt am 22.12. kommt da die Box raus und ist eben so 10 Jahre Geburtstagsedition, weil eben vor 10 Jahren das Album Ultraviolett rauskam, was halt einfach voll der Klassiker ist für jeden Fan auch. Und deswegen spielt es, glaube ich, auch voll in die Kerbe ein. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder meine Vorahnung ist vielleicht, dass dieses Lied jetzt auf der EP drauf ist. Die heißt Ultravio Power EP und ist eben in dieser Box drin. Und bis zum 22.12. ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, da wird bestimmt auch noch die ein oder andere Single mit dabei sein. Und eine Line, die ich auch gefühlt habe, ist, ich will freitags keine Singles, ich will Alben, die mich flashen. Auf jeden Fall, glaube ich, eine Line, die jeder Deutschrap-Fan in den letzten Jahren sehr gut relaten kann.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, dass wir direkt weitermachen mit der nächsten Single. Und zwar mit UFO 361. Wir hatten es eben schon erwähnt, er ist gerade so auf seinem Film mit so japanische Designer in den Titel zu packen. Er hatte ja jetzt Yamamoto und jetzt kommt gleich der nächste, und zwar Issey Miyake. Und da hören wir jetzt direkt mal rein. Ey, zu wild. Ich kann nicht beschreiben, wie hart dieser Song abgeht. Das ist ja nicht mehr normal. Über die Zeit, wie lange dieser Song spielt, können wir gleich mal sprechen. Aber alter Vater, ey, also ich bin am Wochenende so ein bisschen mit dem Auto rumgecruised, was hier in Berlin so nicht häufig vorkommt, aber hab dann den Song da angehört. Und irgendwie kommt dieser Ton, dieses Tuten, was man da hört, und dann kommt im Hintergrund so ein Hämmern und es wird so schneller und schneller und schneller und schneller und dann dieses, mein Issey Miyake Fit, ciao. Also ich habe mir echt vorgestellt, wie muss das sein als so Show-Opener, wenn dieser Song gespielt wird, einfach nur geisteskrank. Und dann wurde meine Euphorie so ein bisschen gedämmt, dadurch, dass ich dann den Song an Lennart geschickt habe und meinte so, safe in den Podcast. Und er so, nee, Bro, oder? Und dann, ey, aber ich habe schon gesagt, also ich mache den Song auf jeden Fall in unsere Playlist fürs nächste Festival. Wir sind ja nächste Woche auf dem Heroes Festival. Und so wie du mich mit dem Mero-Song therapiert hast auf dem letzten Fest, wo wir waren, werde ich dich mit dem UFO 361-Song auf dem nächsten Festival therapieren, weil ich glaube, den muss man einfach nur ein bisschen häufiger hören.
Jetzt, wo du das so gesagt hast, wie krass muss der sein, wenn er so ein Opener ist auf einem Konzert oder sowas? Kann sein, dass es ein anderer Vibe ist, aber für mich einfach nur ultra, ultra anstrengend zu hören, was nicht an UFOs Flow oder an den Parts oder sowas liegt, sondern einfach an der Beat-Auswahl. Ich finde den Beat einfach nicht chillig und es ist für mich auch nicht ein Beat wie ich stehe mit Rücken an der Wand, der so ultra abgeht und wo ich sage so, ey, das ist ein geiler Turn-Up-Beat, sondern ich finde es einfach, die Geräusche von diesem Beat sind einfach anstrengend. Also ich kann mir das einfach nicht so häufiger anhören. Bin gespannt, ob du es schaffst, mich damit zu flashen, wenn wir den auf Dauerschleife hören wie Mero. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es echt einfach nicht gut. Und du hast auch gerade schon die Songlänge angesprochen. da habe ich mir gedacht, also er geht ja jetzt auch wieder so anderthalb Minuten oder sowas und alle Songs von UFO, die jetzt gerade in den letzten Wochen rausgekommen sind, sind ja alle sehr kurz, aber hatten alle Musikvideos und ich find's krass, dass UFO immer Musikvideos dazu raushaut, weil ich sag mal so, ne, wenn du halt so das Set organisierst und die Leute und alles Mögliche, dann kostet's wahrscheinlich so minimal mehr, wenn das ein Musikvideo jetzt für einen 3-Minuten-Track wäre. Weißt du, was ich meine? Also, das ist sich halt trotzdem noch, gut, UFO, der muss sich wahrscheinlich um Geld keine Sorgen machen, aber ich find's trotzdem heftig, dass für diese kurzen Lieder die ganze Zeit trotzdem Musikvideos ohne Ende rausgeballert werden.
Ja, ist echt krass. Ich frag mich auch, was da so seine Strategie ist. Keine Ahnung, vielleicht werden die Songs dann irgendwie besser gepusht oder so, wenn die kürzer sind oder keine Ahnung was. Aber zum Beispiel, ich war auf dem 50 Cent Konzert, als der hier in Berlin war, und der hatte dann so ein 50 Cent Best of und alle seine Mega-Hits gespielt. Aber einfach kein Lied in voller Länge. Aber es war irgendwie richtig krass, weil dadurch konntest du halt so viel mehr Songs hören und du bist quasi, jetzt vergleich's mal mit dem UFO-Song, weißt du, der rappt einmal so schnell, dann kommt so ein wilder Refrain, dann rappt er nochmal wilder Refrain, nächster Song, zack, vorbei, weißt du, und du bist so nur am Feiern die ganze Zeit, weil du so Barney Stinson-Playlist-mäßig nur Höhen hast und nicht so noch so ein langes Ende oder dann so ein verkackter dritter Part und nochmal eine Hook und so, sondern so einfach nur Power, Power, Power. Und ich find's echt krass, weil wir hatten mal vor einiger Zeit, da haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt eben dieses Subgenre vom Trap gibt und das heißt Rage Rap. Und das wird echt immer größer. Also seit dieser Folge sehe ich das so oft. Und ich finde es bemerkenswert, wie gut UFO das gemeistert hat. Also es ist natürlich was, womit man warm werden muss. So war es aber auch bei Trap damals irgendwie, finde ich. Und zum Beispiel sein Signing, Data Love, der hat es schon länger so solche Songs gemacht. Der hat zum Beispiel einen Song, der heißt Ready for Rage, den habe ich auch damals gefeiert. Und jetzt kommt UFO und ich finde, für diesen Rage-Vibe hat er diesen Song einfach perfekt gemacht. Ich weiß, dass sich unsere Meinung gerade so voll scheiden, aber ich bin blown away, wirklich. Da ist so eine Energie in diesem Track, das ist nicht mehr normal. Ich bin auch mal gespannt, was sein nächster Song wird. Wir haben jetzt schon gesagt, dass er so sein zweiter Track ist, bei dem jetzt ein japanischer Designer im Titel ist. Und ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie sein nächster Song heißen könnte, weil ich glaube, er wird diesen Film weiterfahren mit so einer Designerschiene. Und es könnte sein, dass er jetzt so einen Track macht, der irgendwie so wieder so einen großen Namen hat, den man so kennt wie so Magella oder Raf Simons oder so. Das sind so Klamotten, die er trägt oder Marken, die er trägt. Aber ich habe so eine Sache, ich glaube, was er bald release. Und zwar, es gibt so zwei Fashion-Designer-Brüder, die sind so ein bisschen behind the scenes, wenn man jetzt nicht so in diesem Fashion-Game drin ist. Und das sind die Gvasalia-Brüder. Der eine heißt Guram und der andere heißt Demna. Demna ist der Designer von Balenciaga und Guram der von Vetements. Und das sind zwei Brands, die er trägt. Und zu Balenciaga hatte er schon einen Song, Vetements noch nicht, obwohl er es die ganze Zeit trägt. Und dann gibt's noch diese Namen im Hintergrund. Also ohne jetzt zu viel Verwirrung zu stiften, ich kann mir vorstellen, dass einer seiner nächsten Tracks irgendwie Vetements, Gvasalia, Guram oder Demna oder irgendwie sowas oder so, Demna Fit oder was weiß ich, sowas heißen wird. Let's see, aber ich schließe hier Wetten ab.
Aber davor müsste dann eigentlich nochmal ein Song sein, der irgendeine Zahl drin hat. Weil wenn man jetzt so die letzten Releases anschaut, ist es losgegangen mit Match 3, dann eben mit Yamamoto, dann Traum V2 und jetzt eben wieder Designername Issey Miyake. Das heißt, ja, übernächster Track müsste dann ein Designer sein, wenn du richtig liegst. Aber um mal zu schauen, so, also was ich jetzt auch gefühlt habe, waren eben Match und Traum, die Lieder. Und das sind auch die, meiner Meinung nach, die so Volltreffer geworden sind. Ne? Match hat mittlerweile 16 Millionen Streams. Traum hat Yamamoto schnell eingeholt, obwohl es später released wurde. Die stehen jetzt so beide bei etwas mehr als 3 Millionen. Und ich habe das Gefühl, dass auch Issey Miyake jetzt nicht so krank abgehen wird. Und das ist auch halt mein persönliches Empfinden. Also Yamamoto und Issey Miyake fand ich einfach eher anstrengend, da zuzuhören. Deswegen, vielleicht einfach nicht mehr nach Modedesigner benennen und dann wird es schon wieder.
Ja, let's see. Keine Ahnung, was auch generell gerade so UFOs Strategie ist, weil irgendwie fühlt es sich an, als ob er eine hat, aber es ist so ein bisschen schwer zu durchblicken. Er fährt jetzt gerade so diesen Film mit diesem MOF und for real, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Also die Sache ist, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, mit den Buchstaben MOF, dann kommst du auf alle UFO-Konzerte ab sofort kostenlos rein mit Gästeliste. Und er hat das jetzt nicht so klar promoted, was es so heißt. Ich kenne diese Abkürzung jetzt nur so aus meiner Jugend, um mal so wieder so Matrix-Flashbacks hier einzubauen. So Mensch ohne Freunde. Und vielleicht ist das auch wirklich das, was er damit meint, so Moff irgendwie. Auf jeden Fall pusht er dieses Wort richtig heftig und postet auch immer in seine Story, wenn jemand das sich tätowieren lassen hat und ihm das geschickt hat, dann postet er so in seine Story, sagt so, yo, für dich so lebenslang Gästeliste und pipapo, ne? Und hat sich jetzt selber auch das stechen lassen, und zwar auf die Innenseite seiner Unterlippe. Also wenn er so seine Lippe, ne, so runterklappt, dann steht da jetzt so MOF tätowiert. Und ja, let's see, was der gute UFO361 da plant, ob das irgendwie ein neues Album wird oder irgendwas Größeres. Vielleicht wird das eine Modelinie neben No Hugs oder sowas, weil, ich meine, jetzt tätowiert er sich das auch und so. Keine Ahnung, irgendwas plant er auf jeden Fall.
Müsste ja dann eigentlich perfekt sein für das Ich bin 4 Berliner Cover, weil da war ja immer so das Typische, halt das so UFO mit Mund offen und Grills oder Zehen oder sowas fotografiert war oder halt auf dem Cover zu sehen war. Jetzt einfach mit Unterlippe runter und dann MOF-Tattoo. Also ich habe auch erst nicht gewusst, ist es jetzt wirklich Mensch ohne Freunde, weil das war ja damals so ein bisschen so wie diese richtig, richtig komischen Jugendwörter oder so, weißt du, die dann bei Jugendwort des Jahres mit reinkommen. Das war ja irgendwie eher so voll der uncoole Begriff und jetzt nicht wirklich so ein Wort, was man so, ja, todesernst verwendet hat. Und dann habe ich in den Kommentaren auch sowas wie Money over Friends gelesen. Aber ich glaube, es soll wirklich für Mensch ohne Freunde stehen. Er hatte jetzt neulich eine Story drin, wo er geschrieben hat, ich hasse die Sonne, ich hasse Menschen, ich habe keine Freunde, ich hatte noch nie Freunde, ich hasse Deutschrap. Also UFO ist gerade irgendwie wieder voll auf so einem Film, so, ne, ja, von allen abkoppeln, ein bisschen so Depri-Filme auch. Und man muss ja auch sagen, UFO hatte schon immer so einen Hang zur dramatischen Selbstinszenierung, wenn man mal so dran denkt, ne, so, auch gut, diese ganze Tiffany-Geschichte war ja noch so ein bisschen lustig, so, als es so gut lief mit Tiffany, aber danach, als es dann nicht mehr gut lief mit Tiffany, hat er das ja auch wirklich sehr in die Öffentlichkeit auch getragen, ne, also jetzt nicht die Person richtig in die Öffentlichkeit getragen, aber so richtig so, ihm geht's halt schlecht deswegen und alles Mögliche, dann auch diese ganze Geschichte, als er so seine Karriere beendet hat und dann so eine Show gab, wo er irgendwie dann, keine Ahnung, ne, er das so alles so, dann so plötzlich irgendwie als Kaiser wieder zurückgekommen ist und dann doch wieder da war und so. Und das begleitet UFOs Karriere ja schon extrem. Und das könnte halt jetzt vielleicht so das neue Ding fürs neue Album sein. Und es ist ja gerade auch nicht ganz klar, wie sein Verhältnis zu Data Love ist, ne?
Ja, aber die sind auf jeden Fall die ganze Zeit zusammen am Start. Und witzig, dass du es ansprichst. Also Data Love, der ist jetzt auch voll auf diesem Film, und zwar hat er jetzt so eine zweite Künstleridentität erschaffen, und zwar Data Hate. Also der ist auch ganz wild auf diesem, ja, wie nennt man das denn, so melancholischen Film, keine Ahnung, auch mit so, die ganze Zeit postet nur so ganz wilde Bilder, irgendwie so schwarz-weiß und halb gruselig, halb traurig, Regen an der Fensterscheibe und keine Ahnung was. Aber die sind auf jeden Fall noch gut miteinander, die machen auch zusammen die Shows. Zum Beispiel diesen Song Issey Miyake, den hatte UFO361 vor Release auf dem Rolling Loud Festival gespielt. Da hatte er so eine ganz wilde Bühne mit so einem gruseligen Clown auf der Bühne, so ein riesengroßer Kopf. Und da war Data Love mit ihm auf der Bühne. Da ist dieses Video entstanden, wo er so Liegestützen macht, während UFO rappt und so. Also die sind safe die ganze Zeit zusammen am Start.
Aber da gab's jetzt neulich so Gerüchte, dass das eben nicht mehr der Fall ist, weil Data Love so ein paar Fragerunden gemacht hat und irgendwie so auch angedeutet hat, so von wegen, ja, vertraue niemanden. Der hat jetzt auch in seiner Bio sowas wie so Hashtag Alone, und so in die Richtung ging das, und mehrere Stay High Fanseiten haben halt so darüber gepostet und waren so, hey krass, vor ein paar Wochen eben noch auf dem Rolling Loud zusammen live unterwegs und jetzt vielleicht geht jeder seinen getrennten Weg. Also es gibt da schon ein paar Trennungsgerüchte, aber genauso halt auch Gerüchte, dass das vielleicht auch einfach nur ein Promo-Move ist.
Ja, also glaube ich fast eher. Aber gut, ich würde sagen, von dem Rage-Mode kommen wir jetzt mal in den etwas deeperen Mode, und zwar zu Takt 32 und dem Rapper Chrome, den wir heute zum ersten Mal mit dem Podcast haben. Die beiden haben einen neuen Track rausgehauen, und zwar Wolkendecke. Also wie Gottverdammt könnt ihr mir sagen nach dem 12. Stock, das für dich endet. Ich
als Kerzenlichter in der Wolkendecke. Spießerhorn die Cops, wenn wir ihr Haus bemachen. Aber schön aus Frust zu Hause eure Frauen schlagen. Kein Glauben an Gott, kein Vertrauen ins Rechtssystem. Sag mir, musstest du schon mal aufwachen, paar Stunden
nach. Ja, Tag 32 und Chrome mit dem Track Wolkendecke. Und Takt 32 ist gerade auch in seiner Album-Promo mittendrin. Da sprechen wir auch gleich ein bisschen drüber. Aber du hast gerade schon gesagt, Chervin, Chrome haben wir zum allerersten Mal mit dem Podcast mit dabei. Deswegen vielleicht einfach einmal deswegen kurz vorstellen, weil ich habe den Namen schon ein paar Mal irgendwie so gelesen, aber wusste jetzt überhaupt nicht, ey, wie alt ist der, was, also warum ist der jetzt so am Start, mit wem hängt der so rum und so. Und dann fand ich es ganz interessant, er ist 1992 geboren, ist eben in Schöneberg aufgewachsen. Sein Name Chrome kommt eben durchs Graffiti auch von der Farbe Chromschwarz und dadurch hat sich das eben so abgeleitet. Und genau, er ist halt mit diesem ganzen Taggen und sowas so voll aufgewachsen und halt auch mit Agro Berlin, Cool Savage, diese ganzen Downstairs-Zeiten und sowas haben ihn halt so voll geprägt. Also Downstairs war eben so dieser Laden, der Halil, einem Mitgründer von Agro Berlin, gehört hat, wo man, glaube ich, ja, Dosen auch zum Sprühen kaufen konnte und auf jeden Fall Tapes und Merchandise und so weiter und so fort. Und der hat lange Zeit für sich und für seine Freunde halt so gerappt und er so ein bisschen, ne, man kennt so im Freundeskreis, gefreestylt und so. Und jetzt vor ein paar Jahren hat er dann eben angefangen, das auch ein bisschen professioneller anzugehen und wurde durch Cool Savage auch tatsächlich entdeckt. Und Cool Savage war ja A&R bei dem Label iGroove, was ja ein sehr modernes Label auch ist. Und Chrome war da tatsächlich der allererste Artist, der dort gesigned war.
Ja, finde ich echt spannend, auch in vielerlei Hinsicht, weil zum Beispiel Takt 32... Da erinnere ich mich noch dran, als wir ihn die ersten Male im Podcast haben, da haben wir uns auch überlegt, wo der Name herkommt. Und wenn ich es richtig erinnere, dann kommt Takt nicht von dem Musiktakt, sondern auch, weil er irgendwie damals die Spraydosen immer leer getaggt hat. Also so, wenn noch so ein Rest drin war, dann hat er den noch so leer gesprayt, um noch irgendwas zu taggen. Und dann irgendwie spannend zu sehen, dass wir hier zwei Künstler haben auf einem Song, die beide so diese Graffiti-Historie haben, die dann auch sich im Namen widerspiegelt. Er hat auch aus diesem Grund, weil er eben so oft gesprayt hat, sein Gesicht verpixelt, damit man nicht weiß, wer er ist. Und finde ich auch irgendwie wild. Also man sieht ihn auf Instagram immer mit so einem Cappy und dann so einfach den Kopf runtergeneigt. Also man sieht das Bild jetzt nicht jedes Mal so bearbeitet, dass da so Pixel sind. Aber man sieht halt auch so seine Arme mit Tattoos und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwie, weißt du, ob man dann nicht trotzdem den irgendwie identifizieren kann, wenn man genau weiß, welche Tattoos das sind. Aber ja, kein Plan. Also zum Beispiel bei Young Kaffa, Küçük Efendi ist es ja ähnlich. Und also die hatten wir ja auch im Interview hier zu Gast. Und ich weiß noch, wir haben vor dem Interview ein bisschen gesprochen. Und es ist halt schon schwierig, auch wenn man sich dazu entscheidet, als Person der Öffentlichkeit immer so getan zu bleiben und jetzt nicht so easy wie zum Beispiel ein Crow mit einer Maske, sondern eben so, dass es bearbeitet werden muss, weil dann ist halt so dein Auftritt auf Social Media viel schwieriger, mal schnell eine Insta-Story rausballern und sowas ist halt viel komplizierter. Natürlich jetzt bei Crow mit einem Cappy nochmal leichter als bei einem Young Kaffa, Küçük Efendi, die ja komplett animiert sind sozusagen. Aber ja, auf jeden Fall spannende Geschichte irgendwie, also spannende Hintergrundgeschichte zu dem Künstler, den wir so noch nie am Start hatten. Und ich finde auch, auf dem Song hat er echt nice performt.
Ja, Mann, ich feiere das Lied auch, einfach Real Rap, und es ist so angenehm auch zuzuhören. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht so viel Takt 32 Singles höre, aber immer wenn ich sie höre, denke ich, ey, eigentlich geil, Mann, der rappt richtig, richtig nice. Mir ist auch aufgefallen, der hat mehr monatliche Hörer als Flair, finde ich auch irgendwie voll verwunderlich, weil der Flair einfach natürlich auch krasse Fanbase so am Start hat und halt mit seinen Alben die ganze Zeit so Top 10 chartet, aber Takt, der jetzt auch niemand ist, der so die geisteskranken Features am Start hat, also klar, mal mit Bad Moms J und sowas oder mal mit Cool Savage, aber es hält sich ja trotzdem noch in Grenzen. Ist ja jetzt nicht so, als wäre der überall gefeatured bei den Top 10 Spotify Artists deutschlandweit. Ich habe mich aber trotzdem jetzt mal ein bisschen mit seiner Promophase auch auseinandergesetzt und in zwei Wochen kommt sein Album Unlösbare Gleichung und da bin ich auch mal gespannt, wie das im Vergleich zu seinen anderen Alben chartet. Also die letzten Alben haben sich immer irgendwie gesteigert von 87, 49, Platz 27. Und ich kann gerade gar nicht einschätzen, wie sein Hype ist. Also ob der jetzt gewachsen ist zu dem Album, was zuletzt rauskam, oder ob es gerade so ein bisschen sich gehalten hat oder vielleicht auch ein bisschen runtergegangen ist. Ich habe mir auch sein Fire in the Booth angehört, was ja immer so über Apple Music so released wird und man sich auf YouTube anschauen kann, da wo dann eben auch so DJ Max live mit dabei ist und so. Und muss auch sagen, da hat er krass performt und auch ein sehr geiles Lied, wo man so voll an den Lippen von Takt hängt und irgendwie so die Lyrics auch richtig geil sind und auch voll deep. Und ja, ich muss sagen, echt eigentlich ein geiler Künstler und schade, dass ich mir den eigentlich nicht häufiger anhöre, weil die Musik ist echt top, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Takt 32 hat schon eine stabile Fanbase, dadurch, dass er halt eben so connected ist mit Savage, mit Bad Moms J und. Da sind ja noch viel mehr, die da mit dabei sind. Bozza, Sido und so waren ja auch alle schon am Start. Und ich glaube, dadurch, dass er halt noch nie so enttäuscht hat, sondern einfach sich immer weiter gesteigert hat, wie du gerade an den Zahlen gesagt hast, hat er sich so eine große Fanbase jetzt aufgebaut und nimmt natürlich auch so als etwas neuerer Künstler jetzt von den ganzen anderen irgendwie Hörer mit, ne? Aber auch in Bezug auf dieses Vernetztsein, ich finde es immer so wild, auf Genius sieht man immer, wer bei welchem Song mitgeschrieben hat. Und zum Beispiel Chrome hat mitgeschrieben bei dem Song von Nina Chuba und Chapo 102, Ich hasse dich. Und auch bei dem Song von Bad Moms J und Juju, die wir letztens dabei hatten, mit diesem ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Also, ne? Also immer witzig, wie das alles so verworren ist im Hintergrund. Irgendwie, klar, das ist jetzt nicht so, der hat den Song geschrieben und bla bla, sondern oft ist es ja wirklich, man braucht nur einen, der mit im Studio sitzt und man schmeißt sich so ein bisschen die Parts hin und her und sowas. Aber trotzdem irgendwie witzig zu sehen. Also ja, echt krass, wirklich viel Potenzial. Auch was du gerade gesagt hast hier mit iGroove. Ich weiß, ich rede gerade viel über unsere vergangenen Interviews, aber auch den Gründer von iGroove hatten wir schon im Interview. Hört, hört. Und das war auch echt spannend, was der erzählt hat. Und genau, Kool Savas war da ja der, der die neuen Künstler ans Boot bringt und hatte dann eben Chrome als ersten Künstler gesigned. Also wirklich ein starkes Signal nach außen. Und an der Stelle würde ich sagen, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid mit eurer Sprühdose und irgendwie gerade so am Züge besprühen seid oder irgendwas etwas Legaleres macht und ihr denkt euch so, irgendwas Cooles würde ich jetzt gerne hören, dann wäre doch dieser Podcast perfekt. Dann werdet ihr immer, ohne groß was zu machen, über die neuesten Deutschrap-Nachrichten informiert. Beef, Gossip, neue Songs, Hintergrundinformationen und natürlich Interviews wie Jan Rode. Dafür klickt auf jeden Fall auf Folgen, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, weil dann verpasst ihr keine Episode mehr. Jede Woche immer up to date bleiben, was Deutschrap News angeht. Und was uns natürlich sehr freut, ist, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst. Kuss geht raus.
Aber wenn man das wirklich beim Sprühen den Podcast hören sollte, dann auf jeden Fall nur, wenn man das legal irgendwo macht am besten und nicht gerade irgendwelche Trains bombt oder sowas, weil da muss man ja auf jeden Fall aufmerksam sein, damit man dann auch die Cops hört.
Ja, true.
Genau, und damit kommen wir zum nächsten Song. Baby Benz hatten wir auch noch nicht im Podcast mit dabei, mit dem Song Schmetterling.
Yes, Baby Benz mit Schmetterling, eine Künstlerin, die ich schon so lange mit in den Podcast nehmen wollte. Und jetzt ist es endlich dazu gekommen. Und jeder, der jetzt so ankommt, ist so, ja, was hat das mit Deutschrap zu tun? Was hat das mit Hip-Hop zu tun? Und so, ich höre es schon. Hip-Hop ist eine Kultur und da kann man nicht eine Linie ziehen, sondern es geht darum, welcher Künstler, welche Künstlerin findet in dieser Kultur statt und Baby Benz findet da statt. Da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Natürlich ist der Sound jetzt nicht so dieses klassische Oldschool-Hip-Hop, da sind wir uns alle einig, ja. Aber ich muss sagen, der Sound ist anders catchy. Also mich hat sie schon lange in ihren Bann gezogen, schon mit Baby Blizzard, was so ihre erste Nummer war, sind bei mir so Songs, die immer beim irgendwie Vorglühen am Start sind, weil die halt einfach so Power geben und gute Laune geben und sowas. Und auch diesen Song hat sie einfach meisterhaft promoted. Ich hab mal geguckt und zwar jetzt über 8000 Posts wurden mit diesem Song gemacht auf TikTok und über 4000 mit der so Slowdown-Version. Also es gibt noch so eine Version, die so ein bisschen akustischer klingt und so ein bisschen langsamer ist. Und ich finde es immer so krass, weil man hört so diese Zahlen und irgendwie fliegen einem immer diese ganzen Zahlen im Deutschrap hin und her mit irgendwie Millionen von monatlichen Hörern, Millionen von Streams und sowas. Aber ich finde so diese 8000 Posts muss man sich halt mal so geben, dass da so Leute wirklich Videos dazu erstellt haben, irgendwie getanzt haben, was kreiert haben oder sowas. Und der smarteste Move, der mich jetzt wirklich überrascht hat, die haben zu dem Song ein CapCut Template herausgebracht, ja. Also CapCut ist so eine Firma, mit der man, ist so eine App, mit der kann man Videos erstellen, die gehört auch TikTok und deswegen ist die so sehr gut da integriert. Und bestimmt hat der ein oder andere schon gesehen, da gab es dann Videos mit Young Huren oder mit diesem Ausbildungsleiter, der dann diese zwei Jungs so mit dem Raucherbonus und sowas, weißt du, der gerade so viral geht. Und dann haben die halt so ein Template erstellt und du konntest quasi, weiß ich nicht, so 8 Bilder auswählen oder so. Und dann sind die so in so einem Y2K-Vibe so hin und her geflogen, so an 2000er Jahre angelehnt und dann mit so einem Herz drum und passend zu dem Beat so hin und her gewackelt. Und ich habe gesehen, wenn man auf dieses Template klickt auf TikTok, dass das erstellt wurde von Philipp Lützenburger. Und den haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Und zwar, als es um diese Album-Bundles ging und sowas, da hat er uns eine sehr ausführliche, hilfreiche Nachricht geschrieben, wie das denn gewertet wird, warum Album-Bundles so besonders sind und sowas. Und jetzt hat er wieder hier so einen smarten Move gemacht, indem er einfach dieses gehypte Lied nimmt, dazu noch ein CapCut-Template baut, um das zu promoten und damit wirklich eine richtig krasse Promo-Maschine erstellt hat. Und davon können sich auch einige andere Deutschrapper noch eine Scheibe abschneiden. Hut ab, Baby Benz und Philipp Lützenburger.
Ey, irgendwie gerade zu krass im Flashback-Modus gewesen durch diese Folge und durch alle Themen, die wir besprochen haben, die schon so 10, 15 Jahre her sind, als du gerade Lützenburger angesprochen hast, dachte ich erst so kurz für so eine Sekunde, du meinst Lützenkirchen, diesen Typen, von der diesen Drei-Tage-Wach-Lied gemacht hat. Aber genau, ja, Philipp Lützenburger haben wir schon sehr häufig auf Instagram geschrieben, also sehr, sehr cooler Typ, Grüße gehen raus und sehr nice, dass der da dieses Template gebaut hat, das kam jetzt für mich sehr überraschend, diese Info, witzig, dass du das auch rausgefunden hast. Zu Baby Benz, irgendwie muss ich schon sagen, das hat irgendwie was, also ich weiß, du wolltest irgendwann schon vor ein paar Monaten, wolltest du mal ein Lied von der mit reinnehmen und da war ich wirklich vehement dagegen, da hast du, glaube ich, sogar unseren kleinen Disput im Podcast auch öffentlich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, verifiziert oder so war dann die Künstlerin, die wir mit reingenommen haben,
statt Baby
Benz. Ja, genau, das fand ich auch wirklich trashig, aber das Lied hat irgendwie was oder allgemein auch ihre Art von Musik, muss man schon irgendwie sagen. Das ist so für mich, was ich so dachte, irgendwie so bisschen so Yankaffer Küçük Efendi in schnell und weiblich, habe ich so gedacht. Und irgendwie ist diese Musik auch so der perfekte Sound für so wilde Edits. Ich habe irgendwie, wenn ich dieses Lied höre, denke ich immer an so, ja, jetzt wieder so Flashback-Zeit. Damals so die Zeit so auf YouTube vor 15 Jahren gab es ja viele Lyrics-Videos. Da gab es noch kein Genius und so, ne? Und dann waren die auch so übel wild kreiert mit so geschwungenen Schriften oder dann auch so Schrift, die sich so zur Musik bewegt und so. Und irgendwie erinnert mich das voll an diesen Vibe von damals. Oder da gab es dann halt auch so, keine Ahnung, so, weiß nicht ganz genau, wie das heißt, aber so Hardcore Night Editions oder so von Liedern, die dann halt auch so krass hochgepitcht waren. Ich kann's gerade nicht, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, wie das wirklich hieß. Aber daran erinnert mich das so voll. Und ich hatte vorhin auch so die anderen Lieder von ihr mal auf Spotify durchlaufen lassen, so im Hintergrund. Und bei mir ist immer so, wenn ich deutschsprachige Musik höre und gerade so irgendwie so krassen Deutschrap oder sowas, dann kann ich mich null konzentrieren bei dem, was ich gerade mache. Und bei englischer Musik kann ich halt so komplett abschalten auch, ne? Da stört mich das dann nicht so, weil ich dann eher so, ja, abschalten kann und nicht so krass auf den Text achte. Und mir ist aufgefallen, als ich halt Baby Benz gehört habe, die Lieder und so, dass ich dann eigentlich auch gut abschalten konnte und das eher wie so eine Hintergrundmusik für mich war.
Ja, also ich muss auch sagen, dass mir die Musik echt gut reingeht und wir haben ja vorhin schon bei UFO gesagt, dass er so eine Art neue Musikrichtung da bedient und zwar Rage und Baby Benz hat auch schon ihre eigene Musikrichtung erschaffen und zwar nennt sie ihre Musik Babycore, was ich auch sehr passend finde. Und ich hatte ja schon gesagt im Vorfeld so, dass sie einiges richtig macht, dass sie einiges gut macht, warum ich glaube, dass sie das Potenzial hat, so wirklich ein großer Star zu werden. Sie hat jetzt 3 Songs draußen, glaube ich, oder 4, ich glaube 3 oder 4. Aber sie macht es halt so gut, dass sie jetzt so diesen eigenen Stil hat. Und sie ist aber auch gut vernetzt. Zum Beispiel steht in der Vogue Deutschland aus dem Januar 2023, dass sie zusammen mit Yang Huan die Brand Love Hotel hat. Also war mir auch davor irgendwie nicht bekannt, dass sie da irgendwie mit Teilhaberin ist oder ich weiß nicht genau, wie die rechtlichen Zusammenhänge da sind, aber anscheinend scheint sie da irgendwie involviert zu sein und sie selber ist eben auch so Model, kennt sich voll mit Fashion aus. Ich finde auch dieser Love Hotel Vibe passt so zu ihr und eben auch, wenn du dir jetzt mal den Song, den wir gerade gehört hast, so vorstellst, und dann mal so vergleichst mit dem, was Yang Huan aktuell für so einen musikalischen Output hat, zum Beispiel dieses eine Nase oder so, das könnte auch auf demselben Album sein, weißt du, alles so mit diesen sehr lauten elektronischen Beats irgendwie dahinter. Also glaube, wir können noch einiges von ihr erwarten. Und wenn wir schon gerade darüber sprechen, hier mit diesem Template und dass da super viele TikToks dazu gedreht wurden, dann können wir direkt mit unserem nächsten Song weitermachen. Da würde man bei den Interpreten nicht damit rechnen, dass da irgendwelche TikTok-Tänze oder TikTok-Videos dazu gedreht wurden. Aber die haben das wirklich smart gemacht und darüber sprechen wir gleich. Und zwar Volo zusammen mit Capo, AK außer Kontrolle und dem Track Wir bleiben wach.
Cayenne, voll auf Bianco, Vino und Cem. Du siehst mein Taschen, sie die Denim. Deine Cousins jucken niemanden. Jungs auf Roller unterwegs, fahren Nachtschicht, Konstabler, Wache, Konsistenz ist sandig. 1 Gramm verpackt in Plastik, mach 80 direkt aus dem Südatlantik. Keiner von uns hat Geburtstag, doch alle sind auf Ballons unterwegs. Laufe durch Offenbach, hey, und seh dabei aus wie Johnny
Fontaine. Ja, Volo, Capo und Arke außer Kontrolle mit der neuen Single Wir bleiben wach. Und erstmal finde ich es geil, dass die zusammen auch für den Videodreh da in der Villa waren und das nicht irgendwie sowas ist, das was zusammengeschnitten ist. Okan Che hat ja das Video gedreht, jetzt ist eigentlich dein Ansatz, Sherwin, willst du kurz erwähnen, dass er auch bei uns im Interview war?
Yes, Orkan Che war auch im Interview und es ist eins meiner absoluten Lieblingsinterviews, um das noch dazu zu sagen.
Ja, genau, also Volo, Capo, AK außer Kontrolle und hätte man nicht erwartet, vor allem finde ich von Volo sehr ungewohnt auf den Beat. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht ganz so auf seine Stimme klarkomme. Es ist ja sein Song, er hat das Ganze wahrscheinlich in die Wege geleitet, hat sich da auch was Cooles überlegt. Ich finde, der Song ist echt top gewesen. Ich finde auch den Part von Volo gut, also ne, so vom Text her finde ich top. Aber irgendwie, wenn ich mir so vorstelle, ich habe vorhin irgendwie so, kurz als ich so die Interpreten aufgeschrieben, habe ich irgendwie statt Volo Waisel geschrieben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, hey, wenn Waisel diesen Part gerappt hätte, das wäre irgendwie auch eine wilde Kombi gewesen. Aber gut, es sind die drei, aber ich muss halt sagen, mir gefällt Capo gut auf dem Beat und AK außer Kontrolle. Was hat der da wieder für einen Hook gezaubert? Also wirklich, wirklich krank. Ich finde, das macht wirklich das Lied aus, diese heftige Hook von AK. Auch wenn es wieder krank kaputte Lyrics auch teilweise sind, aber ja, schon irgendwie heftig. Der ist so, finde ich, im letzten Jahr so voll zu so einem... Ja, der hat einfach heftige Hooks rausgebracht. Da habe ich auch gleich noch so ein paar Zahlen noch aufgelistet. Mir fehlt noch auf dem Lied jetzt ein Part von AK. Ich glaube, das wäre auch sehr geil gekommen mit so richtig aggressiver Power noch, weil ja die Hook auch ein bisschen weichgespülter ist, sage ich mal.
Ja, true. Ja, sehe ich. Aber ich glaube, die wollten den Track genauso aufbauen, weißt du, dass die so 2 Rap-Parts haben und dann AK, der halt so diese melodische, tanzbare Hook macht. Und ich finde es echt auch überraschend, wie sie das hinbekommen haben mit diesem TikTok-Hype. Also um das mal kurz so zu erklären für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also, so wie diese Hook jetzt war, da gibt's eben etliche TikTok-Videos, wo der Song auf ein Video gelegt wurde, ja, zum Beispiel irgendwie Cristiano Ronaldo, wie der so voll abdanced in so einem Flugzeug oder irgendwie Manuelsen auf so einer türkischen Hochzeit oder was jetzt auch ganz oft kommt, ist irgendwie so, da steht so irgendwie so 2023 haben wir safe fliegende Autos und dann kommt so 2023 und man sieht, wie so Barello auf diesem Beat so tanzt. Solche Memes halt, die dadurch entstanden, also einfach nur unterhaltsam, ja. Aber was sie wirklich cool gemacht haben, finde ich, Wenn man sich mal so normale Orkan-Che-Videos vorstellt, dann sind die ja, also denkt mal irgendwie an so zum Beispiel Bushido-Videos oder sowas, ja, dann sind die ja sehr düster gehalten, so oft cool gemacht, atmosphärisch, bei Nacht, immer sowas, ja. Und genauso ist das Video jetzt auch, aber dann, wenn AK diese Hook rappt, haben die selber schon so Ausschnitte reingeschnitten von zum Beispiel auch, die haben selber dieses mit Cristiano Ronaldo an einer Stelle drin, wo der so abdanced. Und dadurch haben sie halt so ein bisschen, ne, diesen Trend so direkt gestartet, so von wegen so, ey, guck mal, diese Hook, die kann auch so witzig auf so Dance-Videos funktionieren. Und ich glaube, hätten sie das nicht gemacht, dann hätte es passieren können, dass das einfach so keiner gecheckt hätte, weißt du so, ich sag zu oft hätte, und das einfach der Song nur so ein Gangster-Rap-Song wäre. Weißt du, was ich meine? Also durch diese Videos speichert man ihn jetzt anders ab als ohne diese Videos.
Ja, und das war ja schon bei dem Lied Supermodel von AK außer Kontrolle so, dass das einen heftigen TikTok-Hype hatte, dadurch, dass es eben auch zum Meme avanciert ist, ne? Und einfach als Meme genutzt wurde, diese Hook. Und das ist natürlich nochmal ein krasserer Effekt einfach, wenn dein Lied ein Meme ist, aber nicht in einem negativen, sondern in einem positiven Sinne, weil du das ja dann ja auch automatisch immer wieder mehr mit Freunden teilst und so, weil Memes halt was sind, was man mit Freunden in der Regel teilt, wenn man es halt feiert. Und das ist irgendwie schon ziemlich, ziemlich geschickt gemacht. Und da finde ich es auch krass jetzt, wenn ich mir AKs Spotify-Profil auch anschaue. Also der ist gerade wirklich auf so der Prime seiner Karriere, muss man sagen. Sein Album ist ja jetzt schon mehrere Monate alt und trotzdem, wenn man sich diese Top 10 Spotify-Lieder anschaut, also die, die halt so gerade so am beliebtesten sind, sind 7 von diesen 10 Liedern noch von dem Album Blackout, und die einzigen 3 Lieder, die unter diesen Top 10 sind, sind halt die beiden Features mit Bones MC, die ja eh geisteskrank sind, und halt das aktuelle Lied, was jetzt halt rauskam, Wir bleiben wach, was wir jetzt auch gerade besprechen. Also das schon mal heftig, und halt auch, dass er sich so krass als Solokünstler so bewiesen hat. Also Supermodel hat mittlerweile oder ist auf einem Weg, dieses Feature mit Pasha Nim auch zu performen. Also da sind noch 6 Millionen Streams Unterschied, aber Supermodel kam halt auch später raus. Und das Lied Blackout ist eh komplett geisteskrank. Das hat einfach mittlerweile fast 40 Millionen Streams. Und auch wenn man sich dann das Album anguckt und da die Features sich so ein bisschen anguckt, zum Beispiel da ist ein Feed mit Bowser drauf, das ist einfach so das schwächste Lied vom Album, wenn man nach den Streams geht. Und irgendwie krass einfach, was AK da so gemacht hat, schon in den letzten Jahren fand ich es heftig, und jetzt gerade dieses Jahr mit diesem Album.
Ja, das ist echt, echt crazy. Ich find's auch wild. Ich habe letztens so ein Video gesehen von dieser Puls-Musikreportage, und der hatte das so ein bisschen dargestellt, so von wegen, ja, AK hat jetzt so seinen Style gewechselt und macht jetzt mehr so tanzbare Hooks und sowas und eben nicht mehr diesen puren Gangsterfilm, und das feiern jetzt voll viele nicht oder so, Fans wären enttäuscht. Aber ich sehe es genauso wie du, dass irgendwie, er hat nach wie vor dieses krasse Gangster-Image, nur irgendwie hat er ja auch so voll die melodische Ader, was ja auch zum Beispiel sein Signing oft erzählt hat, dass AK da so ganz genau auf die Töne hört. Und ich finde, er hat dieses Image, sowas mal rauszuhauen und trotzdem Gangster zu bleiben. Und somit erreicht er halt einfach eine größere Hörerschaft, schafft diese Trends, diese Memes und alles Mögliche. Also AK macht das wirklich, wirklich smart, muss man sagen. Du hattest ja eben noch gesagt, dass du den Part von Capo so stark fandest. Ich fand den auch gut, aber irgendwie hatte der dann so einen Part, der mich so voll rausgeholt hatte. Also einerseits inhaltlich, andererseits auch vom Flow her. Und da rappt er so, keiner von uns hat Geburtstag, doch alle sind auf Ballons unterwegs. Und da habe ich so gedacht so, hä, warum rappt er denn diesen Part? Weil sein Bro Haftbefehl hatte ja so auf Ballons diesen wilden Absturz. Also wir erinnern uns an das Video, wo Haftbefehl am Hafen in Mannheim aufgetreten ist und dann so zur Seite weggeklappt ist, die Show frühzeitig verlassen hat, dann auch Videos rausgehauen hat und gemeint hat irgendwie, ja, diese, man soll eben nicht diese Ballons konsumieren, also Lachgas, ne? Und das irgendwie, ja, das soll halt schon auch so schädlich sein und so, kann so Nerven schädigen und sowas. Und irgendwie dachte man, das wäre jetzt so eine Zeit lang gut, bis er dann wieder mit AZ im Club war und wieder auf der Stage sozusagen sogar irgendwie diese Ballons konsumiert hat. Und dass jetzt Capo nach dieser Geschichte mit Haftbefehl ein Part-Rap, der sich auf dieses Ballons, also Lachgas konsumieren, bezieht, fand ich irgendwie wild. Also ein bisschen, warum?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde das jetzt gar nicht so krass, wenn man so bedenkt, was du gerade angesprochen hast, dass ja Haftbefehl selbst dann auf diesem AZ-Konzert oder Clubshow wieder so am Start war mit so einem Ballon, was wir ja schon so voll, wo wir uns so gewundert haben, wie kann das sein nach diesen ganzen Statement-Videos, dass er sich dann plötzlich so in der Öffentlichkeit gibt. Deswegen finde ich, wenn dein Bruder da so kein Hehl draus macht und nach so einer Aktion das direkt wieder so präsent zeigt, so, was sollst du dann in dein Part so drauf Rücksicht nehmen, so ungefähr.
Ja, true. Ich finde es echt wild. Ich kannte das gar nicht irgendwie. Also, klingt jetzt auch wieder so boomermäßig, aber irgendwie war mir das so voll unbekannt, was das genau ist mit diesem so Ballon und sowas. Und da habe ich auch so einen Bericht gelesen. Anscheinend ist das auch legal, weil man das ja so in der Küche benutzt oder sowas beim Kochen. Ich weiß auch nicht für was. Und es gibt so einen Typen, der hat in Niederlanden so eine Art Kino aufgemacht. Da können Jugendliche reingehen und dann kriegen die so einen Sahnespender in die Hand mit dem Ding und können irgendwie für 5 Euro oder für 10 Euro Eintritt setzen die sich dann in so ein Kino, ballern sich dann weg mit diesem Lachgas und können dann so Filme gucken. An der Wand sind so wilde Sachen dran, also so lachende Smileys und sowas. Also so eine ganz wilde Schiene, irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, dass es schon so solche Ausmaße angenommen hat. Also um mal hier Haftbefehl zu zitieren, lass die Finger vom Ballon, kann nachhaltige Nervenschäden verursachen. Also so viel dazu, um mal mit einem kleinen Downer zu enden. Gleich wird's wieder richtig geil, weil wir kommen zu unseren Themen und es geht wild ab. Bushido, Flair, Sinanji, was ist da los? Jetzt ziehen wir aber erstmal ein kurzes Fazit und ich bin echt gespannt, was dein Lieblingssong der Woche ist. Denn ich glaube, so viel haben wir selten in einem Podcast gelobt wie diese Woche. Mit am Start hatten wir Matrix mit Flügeltüren, danach UFO 361 mit Isemiyaki, Takt 32 zusammen mit Chrome und Wolkendecke, Baby Benz mit Schmetterling und zu guter Letzt Volo zusammen mit Capo, AK außer Kontrolle, auf dem Track Wir bleiben wach. Welchen Song hast du am häufigsten gehört?
Also ich finde Wolkendecke auf jeden Fall eine starke Nummer. Trotzdem weiß ich, dass ich das Lied nicht mehr so häufig hören werde. Wie gesagt, bei Wir bleiben wach stört mich einfach ein bisschen so dieser Volo-Part. Ansonsten AK-Hook macht irgendwie schon sehr krass Bock auf häufiger hören. Aber ich glaube tatsächlich, bei mir ist es Matrix mit Flügeltüren. Einfach sehr geiles Thema und da stört mich einfach nichts dran. Ich kann das Lied so problemlos auf Dauerschleife hören. Ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. Irgendwie denke ich mal, dass es sowas zwischen UFO und Baby Benz ist.
Es ist tatsächlich dieses Mal es sind so 3 Platz 1, und zwar Baby Benz, UFO, aber auch Matrix, weil ich habe diese Playlist mit diesen 5 Songs so häufig gehört und dann habe ich mal den einen geskippt, mal den anderen, mal zu dem einen Song, zu dem anderen, und die 3 Songs habe ich einfach am häufigsten gehört und es war so situationsabhängig. Wenn ich gerade wild drauf war, UFO, wenn ich feiern wollte, Baby Benz, und wenn ich einfach so gute Laune wollte, dann Matrix. Deswegen echt eine starke Woche, gerne häufiger. Also wir müssen nicht immer kritisieren, wie man sieht, ne? Wir können auch mal eine ganz harmonische Folge machen und damit starten wir rein in die Themen. Und zwar Bushido versus Flair. Da gibt's einiges zu bereden, ein sehr komplexes Thema. Ich probiere es mal so leicht wie möglich zusammenzufassen und dann reden wir darüber. Und zwar, Flair muss Bushido Geld zahlen. Warum? Aus 2 Gründen. Erstens mal hatte er damals diesen Song No Name, wo er eben Bushido sehr hart disst, seine Frau sehr hart disst und auch die Kinder sehr hart disst. Dagegen hat dann Bushido geklagt, auch dass der Song runtergenommen werden sollte. Dass er Bushido und seine Frau gedisst hatte, das war quasi okay, weil auch die Frau sich eingemischt hatte in diesen Beef, aber mit den Kindern nicht und deswegen musste er ihn runternehmen. Aber weil er ihn öfters wieder hochgeladen hat irgendwie, kam es dann zu Strafe Nummer 1, Zahlung Nummer 1. Und die zweite Sache ist das mit den CCN-Rechten. Also anscheinend liegen die Rechte von Carlo Cooks Nutten bei Bushido, aber weil Flair das genutzt hat für sein Album, muss er eben ihm dafür was, da auch wieder Strafe zahlen, ja? So, also zusammengefasst, Flair muss Bushido Geld zahlen. Jetzt ist es so, Flair hat das Geld aber nicht bezahlt, ja? Hat sich geweigert, das zu zahlen und, Er sagt aber halt immer so, ja, er hat Geld und so. Es geht ja so, gehen ja so Gerüchte rum, ob Flair pleite ist oder nicht. Keine Ahnung, hat bestimmt jeder schon mal so ein bisschen mitbekommen. Flair sagt auf jeden Fall, es ist nicht so. Und jetzt hat Bushido gesagt, ja gut, dann möchte ich eine Vermögensauskunft. Und das ist eben so im deutschen Rechtssystem, gibt sowas, wenn eben der, ich weiß nicht mehr, wie das genau sagt, die Person, die der anderen Geld zahlen muss, halt nicht bezahlt, dann kann man sagen, okay, ich will wissen, was hat die denn auf dem Konto, was besitzt die denn, ist die überhaupt zahlungsfähig, ja? Wenn nicht, dann könnte es so sein, dass Flair wirklich nicht zahlen muss, wenn herauskommt, dass Flair pleite ist. Wenn es aber so ist, dann muss er halt zahlen, ja? Und dann hat das Gericht gesagt, okay, das ist genehmigt, Flair muss Bushido eine Auskunft geben. Und auch da hat Flair sich geweigert. Und ich meine, klar, wir sind ja im Deutschrap, kann man schon nachvollziehen, dass man jetzt nicht irgendwie offenlegen will, wie viel Geld man hat. Weil ich glaube, da würden einige Rapper irgendwie danach blöd aus der Wäsche gucken. Auf jeden Fall hat er sich geweigert. Und jetzt hat das Gericht entschieden und hat gesagt, okay, wenn Flair nicht bis zum 6. September Bushido diese Vermögensauskunft gibt oder beziehungsweise beim Gerichtsvollzieher erscheint, dann muss er in Haft. Also so heftig ist es mittlerweile gekommen, weil das eben Gesetze sind, gegen die sich Flair hier gerade auflehnt. Und man weiß es nicht so genau, wie es weitergeht, aber das ist die Situation auf jeden Fall. Entweder sagt er, wie viel Geld er hat, oder er zahlt, oder er geht in den Knast. Das sind so die drei Hauptoptionen, die jetzt passieren können.
Genau, und ich habe dann aber auch einen Zeitungsbericht gesehen, ich glaube, es war von der FAZ, und die hatten dann eben so, ne, geschrieben so, aber warum hat Flair sein Vermögen nicht einfach schon im Mai offengelegt? Also das war am 9. Mai diese Vermögensauskunft, wo hätte Flair erscheinen müssen, und er ist eben zu diesem Termin nicht gekommen. Und deswegen jetzt halt so diese Deadline bis zum 6. September. Und Flair hat aber gesagt, warum hat er das eben nicht schon im Mai offengelegt? Weil er nicht will, dass Bushido sein Geld gleich bekommt. Also es ist eher so eine Taktik. Er sagt, dass das halt einfach, er findet es halt lächerlich, dass Bushido das Geld dafür will, ne, wenn man wieder so ein bisschen auf Rap-Ebene geht, so, dann ist das natürlich was, gerade jetzt, wenn man über die CCN-Rechte spricht, dann ist das halt sowas, ne, ja, wenn man jetzt irgendwie mal ein bisschen abseits von Gerichten guckt, muss man ja sagen, Flair und Bushido haben zusammen dieses CCN-Ding halt großgezogen, deswegen kann ich da Flair auch ein bisschen nachvollziehen, dass er dann vielleicht einfach sagt, so, ja, komm, ich reiz das halt so weit aus, wie es geht. Insgesamt scheint es da so um circa 30.000 Euro zu gehen, und ich nehme mal an, dass jetzt Flair da aber kein weiteres Risiko gehen wird, weil das halt auch einfach, ja, ein bisschen dumm wäre. Ich meine, stell mal vor, was das für ein Aufruhr dann macht, wenn plötzlich Flair dann so verhaftet wird deswegen. Deswegen denke ich halt, ne, bis zum 6. September wird er dann die Vermögensauskunft geben. Gefahr da ist natürlich dann auch, bei Bushido kennt man das ja auch, dass der ab und zu, oder nicht nur bei Bushido, bei vielen im Rap kennt man das auch bei Flair, dass die dann auch gerne mal irgendwelche Gerichtsurteile posten oder so. Und so könnte es ja auch bei so einer Vermögensauskunft passieren, oder dass Bushido dann vielleicht in einem Twitch-Livestream darüber plaudert. Ich weiß nicht ganz genau, inwiefern das dann vielleicht auch verboten ist oder so. Ja, mal gucken. Es gibt ja viele Gerüchte, ne, dass irgendwie, ja, hat Flair noch Geld und so weiter. Hat jetzt auch so in seiner Story dann auch posiert, ne, mit Schmuck und sowas und alles gezeigt, was er da hat und so. Aber es gibt immer so ein paar Gerüchte über so Zwangsversteigerungen von so alten Immobilien, ne, ganz prominent eben diese Billy Wilder Promenade 42, glaube ich, ne, wo irgendwie schon diverse Deutschrapper vor der Haustür standen. Flair wohnt da mittlerweile nicht mehr, aber da gibt's irgendwie jetzt auch neu angestachelt von Peter Rosberg, diesem Ex-Bild-Reporter, der eben auch mit Bushido einen Podcast hat. Der hat da neulich bisschen was in der Story zugeschrieben, was dann immer so, der spricht nicht richtig Klartext, aber der gibt dann immer so paar Hinweise irgendwie, da setzt paar Gerüchte in den Raum, und so eben auch, dass da irgendwie eine Zwangsversteigerung wegen diesem Loft, wo Flair gewohnt hat, da irgendwie am Start war oder am Start ist.
Ja, ich weiß nicht, ich wäre irgendwie da so ein bisschen vorsichtig. Dieser Peter Rosberg kommt mir echt so ein bisschen suspekt vor, keine Ahnung. Also auch die Art und Weise, was du gerade erwähnt hast, wie der immer solche Gerüchte in die Welt setzt. Aber ja, kein Plan. Also ist Flair pleite oder nicht? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Man muss schon sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie berühmter wirst, reicher wirst und irgendwie, was weiß ich, was Flair vielleicht für Deals eingegangen ist, der muss ja schon oft mal Strafen zahlen, dann kann es auch sein, dass halt deine Strafen oder deine Verluste aus verkackten Deals zum Beispiel natürlich auch höher sind, ja, und dann okay, wir haben jetzt eben schon gesprochen, er hat 500.000 monatliche Hörer. Wer weiß, was das so an monatlichen Zahlungen bedeutet, dann hat der, er ist zum Beispiel bei iGroove unter Vertrag, das heißt, ne, da ist ein bisschen mehr am Ende vom Monat, dann hat er seine Streams und so weiter. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Er hat ja auch noch hier Ghetto-Sport, Maskulin, seine Fashion-Brand und ich glaube, die wird schon gut gekauft. Also, ich glaub's nicht. Es gab auch mal solche Gerüchte über 50 Cent und so weiter und es war dann auch irgendwie nichts wirklich dran. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass, wie du sagst, Flair will das nicht bezahlen. Deswegen kommt diese Vermögensauskunft. Die will er nicht geben, was Hand aufs Herz, kein deutscher Rapper würde eine Vermögensauskunft geben. Das will keiner machen. Das ist so.
Vor allem an den anderen deutschen Rapper.
Genau, genau. So. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass er pleite ist. Sind natürlich auch nur Spekulationen hier, ne? Aber so die Gerüchte um ein Bushido-Comeback werden auch immer mehr, ne? Er postet hier und da Bilder und so. Und das wäre ja auch eine wilde Sache, wenn jetzt in der aktuellen Situation, wo sich alles so aufgespalten hat, was so diese ehemalige Bushido-Bubble war, so viel so Fitna und Gerüchte im Raum stehen und dann so ein Bushido zurückkommt und einmal mal so aufräumt. Also man weiß es nicht, vielleicht kommt auch irgendein schlechtes Album bei rum, aber so wäre schon ein guter Zeitpunkt. Und wenn er dann noch eine Vermögensauskunft von Flair bekommt, dann hätte er auf jeden Fall gut was im Petto.
Ja, davon träumt ja auch gerade die ganze Twitter-Bushido-Bubble, dass dann ein Comeback kommt. Er hat aber auch zum Beispiel das neulich so ein bisschen dementiert. Also hat schon so gesagt, da ist eigentlich kein neues Album in Planung. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, was ich auch in dem Bericht gelesen hatte, da wurde eben Flair gefragt, wann Bushido denn jetzt das Geld bekommt. Und da hat Flair gesagt, wenn er seine Schulden bei Ali Boumaier bezahlt hat. Wahrscheinlich gibt's da auch irgendwelche Streitigkeiten eben, da ja Ali auch beim Label erst guter Junge war und das wahrscheinlich alles auch sehr verworren ist dann mit diesem Prozess Bushido, Arafat, Abu Chaka. Ja, also man merkt schon raus aus diesen Aussagen von Flair, das ist einfach ein bisschen Trotz und weil er das Ganze halt so hinhalten will. Und mal schauen, ob das irgendwie ja öffentlich wird oder ob es da dann irgendwelche neuen Meldungen gibt, wenn dann am 6. September Flair wirklich die Vermögensauskunft gibt.
Ja, wir können uns auf jeden Fall mal einen Wecker stellen und würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Thema und zwar noch umstrittener als das Flair-Bushido-Thema und zwar Sinan G ist wieder da. Ich weiß gar nicht genau, wie ich dieses Thema jetzt so einleiten soll, weil ich immer noch so verwirrt bin darüber, dass er einfach wieder da ist. Andererseits habe ich mir auch so gedacht, es haben sich jetzt gar nicht mal so viele Leute, die was zu sagen haben, gegen ihn so direkt ausgesprochen, dass er so, wenn es keine rechtlichen Sachen, keine rechtlichen Bewegungen gegen ihn gibt, ja gar keinen Grund hat, nicht mehr weiterzumachen. Also, oder weißt du, was ich meine? Also irgendwie, was soll der denn machen, wenn der damit halt Geld verdient? Und also, sorry, ich will hier gar nichts gut reden, ne? Sondern so, ich meine so, was hindert ihn denn zurückzukommen? Und ich beziehe es eher darauf auf die Äußerung aus der Deutschrap-Szene, dass mir da für mein Gefühl irgendwie gar keiner was dazu sagt. Weißt du, was ich meine? Ich finde es so weird, dass er einfach nach diesem Riesenskandal mit Pädophilie und so weiter einfach wieder da ist und so keiner sich so groß dazu äußert, außer die üblichen Verdächtigen, die halt schon seit Tag 1 mit dabei sind.
Ja, genau. Und gegen die hat er sich ja jetzt auch gewendet in seinem Comeback. Und ich glaube, so wenn ich es richtig mitbekommen habe, soll es da auch noch einen zweiten Part geben, wo er sich dann gegen andere äußert. Jetzt in diesem ersten Teil hat er heftig geschossen gegen, oder er hat erwähnt, Rapcheck, Marvin California und nochmal eine Stufe heftiger ging es dann gegen so MC Boogie und Belasch. Und ja, ich habe mir so dieses Highlight-Video dann angeschaut auf YouTube und er ist da ja schon auch ordentlich zur Sache gegangen. Und was sein Hauptpunkt in diesem Video war, sind eben so die Aussagen von den genannten Kandidaten gerade, dass die den Eindruck vermittelt haben, durch ihre Aussagen, dass diese zweijährige Nichte, um die es da geht, dass die mit in diesem Video zu sehen war, was ja nicht der Fall war. Und da hat er sich eben sehr drauf eingeschossen, auf diese Thematik und hat sich irgendwie jetzt in den letzten Wochen halt viele Reactions noch angeschaut und dann halt immer mehr ja, das Verlangen gespürt, sich dazu halt nochmal zu äußern, weil, wir erinnern uns, vor einem Monat kam eben dieses Entschuldigungsvideo, da wo er dann auch so gesagt hat, so er nimmt sich jetzt eine Auszeit und so. Und das war ja jetzt wirklich auch, muss man sagen, eine schnelle Auszeit und hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Und ja, er hat jetzt eben dann alle irgendwie da so ein bisschen angegriffen mit den Sachen, die ihm da auf dem Herz lagen. Gegen Belasch hat er dann nochmal heftiger ausgeteilt, auch gegen MC Boogie. Und dann irgendwie so, ja, du warst in den 90ern die ganze Zeit auf Drogen, auf Hero, du Junkie und sowas. Bei Belasch hat er dann so Sachen erwähnt, dass Belasch anscheinend irgendwie so ein bisschen Neid entwickelt hat gegen Sinan G vor ein paar Jahren, weil Sinan G eben eine Rolle bei dieser Netflix-Serie Dogs of Berlin, diese Hauptrolle da bekommen hat, die eigentlich für Belasch vorgesehen war. Und ja, Sinan G hat auf jeden Fall auch ein paar Nebenschauplätze aufgemacht. Und da gab es jetzt auch schon erste Reaktionen von MC Boogie, der dann auch wieder heftig zurückgeschossen und zurückbeleidigt hat. Und dieses ganze Video von Sinan G steht jetzt so bei über 3.300 Kommentaren, hat 3.500 Likes, deutlich mehr Dislikes, also circa 9.000. Und ja, viele Kommentare sind eben auch so von wegen so, ja, Sinan G probiert sich jetzt wieder in die Opferrolle zu bringen. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass Sinan G so das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen, wenn er sich eben diese ganzen Reactions jetzt so reingezogen hat und sich falsch verstanden fühlt in der Öffentlichkeit. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, dass Leute wirklich dachten oder verbreitet haben, dass da die Zweijährige mit in dem Video war. Und ich finde es halt so oder so grenzwertig, wenn man solche Sachen, wie Sinan G eben gemacht hat, in diesem Video da äußert, wenn es da um Sexfantasien geht. Also mich schaudert es da immer noch, wie man überhaupt an eine Zweijährige denken kann, während man sich einen runterholt. Ja, deswegen. Und diese Thematik lässt dann halt Sinan G wieder völlig aus und geht halt nur darauf ein, wo er sich falsch verstanden fühlt, aber gar nicht so darauf ein, dass das halt auch einfach eigentlich nicht klar geht und er sich halt dann dessen auch bewusst sein muss, dass da halt so ein Echo folgt.
Ja, also um nochmal ganz kurz einzusagen, was ich halt auch so wild finde, also es sind ja alles nach wie vor, ist da nichts groß belegt, ja, das sind alles jetzt nur Spekulationen, deswegen müssen wir auch so ein bisschen natürlich aufpassen, was wir sagen und wir wollen ja auch nicht auf Cosmos Energy irgendwas Schlechtes verbreiten, ja, aber rein subjektiv meine Wahrnehmung, er hatte, jeder weiß, was so vorgefallen ist mit den Videos, ja? Also die veröffentlicht wurden. Und dann hat er dieses Video gemacht, wo er sich quasi entschuldigt, mein letztes Video, und klingt ganz reumütig, aber er hat sich nicht so richtig zu dieser Kindersache geäußert, so nur so ein bisschen, ja, das war so ein Dirty Talk und sowas, ja? Aber so richtig klar, das so angesprochen hat er jetzt nicht wirklich, weißt du? Und ich meine, genau was du gerade sagst, er hat sich da irgendwie einen runtergeholt, mit einer telefoniert und verlangt, dass sie ihre Nichte vor die Kamera holt. So, das ist doch jetzt so Fact, wie ich es verstanden habe. Und das ist ja schon mal so schlimm genug, ob jetzt darüber hinaus, was er jetzt wirklich für Neigungen hat oder wirklich noch gemacht hat oder nicht, ist ja nochmal so 10 Stufen darüber. Aber selbst das ist schon 10 Stufen über allem anderen, weißt du? Und irgendwie fand ich es auch jetzt so komisch in diesem Video, was er veröffentlicht hat, dass er sich da paar Mal wie so ein bisschen verhaspelt, dass er sowas sagt wie, ja, und wenn ich dann mit der Nichte, ich meine, dem vermeintlichen Kind, oder weißt du, als ob er so was sagt, was so sein natürlicher Satz wäre und dann aber so checkt, ah, Moment, ich wollte das ja so darstellen, als ob es dieses Kind gar nicht gäbe. Und irgendwie, das hat mich so paar Mal getriggert, das ist so 4-5 Mal vorgekommen. Und was ich mich auch noch frage, wo ist denn diese Frau, die das alles so losgetreten hat? Also klar zieht die sich jetzt zurück und da muss man ja auch sehr vorsichtig sein, da kann man ja auch dann also crazy verklagt werden oder so, weil ja keiner weiß, was wirklich passiert ist, ja. Aber so, die hat jetzt so dieses eine so bereitgestellt, also wäre es nicht irgendwie smart, jetzt irgendwie noch so sich dazu zu äußern oder keine Ahnung was, weißt du, ich meine, es stehen so viele Sachen in der Luft, die alle sich scheiße anhören, also die alle keinen Sinn so wirklich ergeben und ich finde, er macht es schon aus seiner Situation raus jetzt smart, dass er so gemerkt hat, okay, alle, die sich gegen mich äußern, die haben sich geäußert, die kann ich so ein bisschen in die Ecke spielen, die kann ich so ein bisschen fertig machen. Und wenn ich jetzt einfach wieder da bin und so tue, als wäre nichts gewesen, dann werden ganz viele Leute denken, es wäre nichts gewesen. Also, sehr schwieriges Thema.
Ja, ich glaube halt, dass der auch gemerkt hat, dass es für ihn so die einzige Option gerade ist, weil ich glaube, mit Werbepartnerschaften wird es halt extrem schwierig. Das heißt, er kann's ja nur, also so, ne, womit er Geld verdient hat in den letzten Jahren, ist, glaube ich, hauptsächlich mit Streams und gar nicht mehr so mit Musik. Das heißt, man hat ja auch jetzt in diesem Highlight-Video, finde ich, gemerkt, er probiert da viele Sachen auch so ein bisschen lustig darzustellen. Oder nicht darzustellen, aber weißt du, er hat dann so Sachen drin, wie er irgendwie dann halt so Belasch so ein bisschen aufzieht, damit dass der irgendwie so Audioforensiker ist und sowas, ne? Oder Tontechniker und so. Und dann, man merkt so, er probiert irgendwie das so halt bisschen so in so eine lächerliche Richtung dann auch zu stellen oder halt so seine natürliche Art. Man muss ja auch so sagen, die alten Streams von ihm, da war er ja auch, das war ja unterhaltsam, da zuzugucken und so. Und das Ding probiert er halt einfach durchzuziehen. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist so eine Stelle, die irgendwie über sich so voll widersprochen hat, weil er hat ja so kritisiert, dass eben hier MC Boogie und Belasch da halt auch irgendwas in die Welt gesetzt haben, von wegen das Kind wäre in diesem Video zu sehen und eben auch Rapcheck und so weiter und so fort. Und dann hat er sich in diesem Highlight-Video jetzt dafür entschuldigt, dass er MC Boogie als Vergewaltiger dargestellt hat. Und das hätte halt Mock korrigiert dann irgendwie und dafür hat er sich halt entschuldigt. Aber das ist ja genau das, was er kritisiert. Also einfach irgendeinen Fakt raushauen, der gar nicht der Wahrheit entspricht.
Ja, das hatte ich auch gesehen. MC Boogie hat dann ja auch direkt geantwortet und ihm so richtig wilde Ansagen verteilt. Also ich glaube, dieses Thema ist noch nicht zu. Und auch ein letzter Gedanke, den ich noch habe. So, Synergy ist ja schon von seinem Online-Auftritt jemand, der sich so damit brüstet, dass er im Knast war, so ein harter Kerl ist, dass er irgendwie in NRW alle krassen Leute kennt, keine Ahnung, Rocker, was weiß ich was, die da was zu sagen haben oder so. Und von meinem Verständnis ist so eine Grundregel immer so, wenn man zum Beispiel so Knast sich anguckt oder so, dass halt alle, die so Vergewaltiger, Pädophile, die haben da null Akzeptanz und eine sehr schwierige Zeit, ja. Und ich frage mich, ob Synergy sich denen gegenüber so ein bisschen verantworten muss. Also diese ganzen Großfamilien, Gangs, Rockerclubs, was weiß ich, die ja mittlerweile so eng auch mit dem Deutschrap verbandelt sind, die ja Synergy bestimmt alle kennen, das ist ja nochmal eine andere Instanz als das Gesetz und die gibt's halt auch im Deutschrap und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass die nicht auch irgendwann mal zu Synergy gehen und sagen, Junge, wir wollen jetzt von dir hier klipp und klar bewiesen haben, was Sache ist, weil wenn das so ist, dann bist du jetzt am Arsch und wenn nicht, dann nicht, weißt du? Also, keine Ahnung, also echt nur so Gedanken und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz betonen, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen in Rage geredet, weil ich glaube, weil es halt ein sehr heikles Thema ist und wir einfach so mit unseren Wertevorstellungen nicht ganz so verstehen können, wie dieses Thema jetzt so schnell unter den Tisch gekehrt wird. Deswegen möchte ich mal ganz deutlich betonen, das sind alles nur so Vermutungen hier, unsere subjektiven Empfindungen und natürlich herrscht immer noch die Unschuldsvermutung, um das mal ganz kurz klarzustellen, ja. Also, wilde Themen, sehr wichtige Themen. Nächste Woche reden wir auf jeden Fall weiter. Und jetzt erstmal Wecker stellen für Donnerstag. Da kommt das Jan Rode-Interview raus. Wird sehr, sehr krass. Danke, dass ihr bis hierhin da geblieben seid. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr immer up to date sein wollt, was die latest Deutschrap-News sind und Interviews und Song-Analysen und, dann folgt gerne diesem Podcast. Lasst gerne eine gute Bewertung da. Das freut uns. Und jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis Donnerstag. Ciao, ciao.
Bis Donnerstag. Macht's gut. Bleibt gesund.